Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo zusammen. Ich kenne keinen Stress, ich kenne nur Strass. Das sagte einst Karl Lagerfeld über die Modebranche. Wir schauen gleich aber ganz aktuell auf die Mode der Berliner Fashion Week, die gestern zu Ende ging, beziehungsweise die Abschlussparty ging eher heute Morgen zu Ende. Ein Laufsteg ging dabei sogar durch ein Wohnzimmer durch. Unser erstes Thema gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Die Berliner Fashion Week ist gestern zu Ende gegangen. Die Stadt für mehrere Tage. Ein Laufsteg, Modeschauen unter anderem im alten Messegebäude und im alten Flughafen. Bundeskanzler Friedrich Merz war dann auch noch Überraschungsgast, nicht auf dem Laufsteg, kam zum Modeempfang des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer. Man nehme die Modebranche ernst und zähle sie zur Kultur des Landes, sagte Merz. Meine Kollegin und Modeexpertin Linda Schildbach war am Laufsteg. Zeit für einen Rückblick oder vielleicht auch Vorausblick. Einige Mode kann man ja auch kaufen für die nächste Saison. Linda, erstmal, es waren dieses Mal auffällig viele Modenschauen, 50 in 4 Tagen. Wie am laufenden Band.
Also 50 Kollektionen wurden gezeigt. Das lag aber auch daran, dass es dieses Mal ganz verschiedene Formate war. Und eins, was, glaube ich, so ein bisschen vielleicht auch die Zahl dann höher treibt, war, dass ganz viele Modehochschulen aus Deutschland, aber auch zum Beispiel aus Toronto, die haben ihre Abschlusskollektion zeigen können auf einem Teil der Berlin Fashion Week. Das fand ich sehr schön. Und dann gibt's auch noch Nachwuchstalente im Raum Berlin und auch in dem Ort Platte. Das ist am Alexanderplatz. Das alles quasi die Nachwuchs- und kleineren Designer. Und dann haben wir natürlich noch den Wettbewerb Contemporary Newest. Da gibt's auch eine finanzielle Förderung dazu. Das dann sind auch wirklich die wichtigen Schauen, auf die ich mich auf jeden Fall immer mit fokussiere. Das heißt, es wird viel Mode gezeigt. Es gibt viele Kollektionen, aber es ist nicht immer eine klassische Modenschau, sondern auch ein Ereignis.
Also nicht den Laufsteg rauf und runter und tschüss, das war's, sondern was haben sich Designer so einfallen lassen?
Ganz toll fand ich Johannes, der hat einfach mal in sein Wohnzimmer eingeladen. da waren dann die Models, die standen rum oder longierten so auf dem Sofa. Da gab es ein Parfümkonzept dazu. Das fand ich schon mal sehr spannend. Eine Nachwuchsdesignerin hat einfach eine Berliner Bushaltestelle quasi nachgebaut und die Models da so zeigen lassen. Genau. Esther Perband, sehr bekannt für ihre schwarzen Kollektion, die hat in Fotografiska, so einem Kulturort, eine Kapselkollektion gezeigt und zwar mit einem KI-Kurzfilm und aber auch richtigen physischen Tänzerinnen. Und am schönsten fand ich eigentlich Richard Beyer, ein Duo aus Kreuzberg. Die haben gar keine Schau gemacht, weil die gesagt haben, wir wollen mal wieder mit unseren Leuten in Kontakt kommen und haben in ihren Laden, in den ganz neuen Laden in Kreuzberg eingeladen und eine Silent Auction veranstaltet. Das heißt, da hingen dann auch individuelle, wirklich Unikat-Teile, auf die man sein Gebot abgeben kann. Das geht auch noch bis Ende der Woche.
Aha.
Und dann hat man natürlich die Sachen gesehen und es gab ein bisschen Essen dazu. Das Ganze hieß die 10 Gebote. Was passend zur Auktion ist, aber halt auch quasi zum Essen und zur Bibel. Genau. Das finde ich war sehr kreativ und das finde ich an Berlin auch immer schön, dass es diese Optionen gibt.
Ja, bei so einer Auktion hofft man natürlich, dass man auch seine richtige Größe vielleicht kauft. Und ich habe ja schon besondere Orte erwähnt, wie den Flughafen oder auch das alte Messegelände. Wie muss man sich das dann dort vorstellen, so eine Modeschau?
Ja, also wir können ja mal wirklich zum ICC kommen. Das soll ja auch wieder als Kulturort erblühen. Bisher eher so ein Lost Places, wirkt ja so ein bisschen wie das Centre Pompidou. Innen drin wurde dann nur ein Saal bespielt, leider, obwohl es so riesig ist. Und das wirkte immer total retrofuturistisch. Und je nach Designer wirkte das dann auch als Dekor nochmal anders. Also ich möchte das gerne in Zukunft nochmal mehr da sehen eigentlich. Es wurde auch das Kronprinzenpalais unter den Linden mit mehreren Schauen bespielt. Und dann gab es ganz individuelle Orte. Und ich würde es so ein bisschen nennen, weil es auch Berlin natürlich zeigt, was das so bieten kann als Ort. Dann gab es einmal die mexikanische Botschaft, das Theater Berliner Ensemble im Tempelhofer Feld. Da sind dann so auch die Models so mit Bikes reingefahren. Wir hatten das Hotel Adlon, sehr klassisch. Eine Hörsaalruine in der Charité. Also Berlin ist so ein bisschen auch der Star gewesen und die Designerin Malaika Reis, die hat an der Spree ihre Kollektion gezeigt, wo dann wirklich auch diese Chiffon-Oberteile so im Wind dramatisch wehten. Und man muss vielleicht sagen, so eine Modenschau ist ja wirklich auch teuer. Das ist ja oft so vierstellig fast im Bereich. Und für Malaika Reis, die ihr 15-jähriges Jubiläum feiert, sie hätte das als unabhängiges Label fast gar nicht gemacht und hat dann aber doch noch einen Weg gefunden.
Die Community war da, hat Sponsoring aufgetrieben, ganz viele Volunteers. Also wir sind hier über 40 Leute, die wirklich sich einfach freiwillig gemeldet haben und ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Für mich war jetzt diese Show auch ein bisschen eine Befreiung. Also weil man so richtig gemerkt hat, alle wollten es unbedingt. Und da merkt man halt auch einfach, dass Mode einfach eine Leidenschaft ist. Und ich würde es nicht 15 Jahre machen, wenn ich nicht immer noch dafür brennen würde.
Sagt Malaika Reis, die Designerin. Und ich finde, das hat auch nochmal gezeigt, dass in der Berliner Fashion Week da ganz verschiedene Räume sind für Designer, je nach Berühmtheit oder auch wie viel finanzielles Backup steht.
Klingt also, als wäre das irgendwie besonders für Berlin, dass bei so einer Fashion Week große Namen sich zeigen dürfen, aber auch Menschen mit weniger Budget und vor allem halt auch diese Kunsthochschulabsolventen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt schön, dass auch nicht jeder jedes Mal zeigen muss. Also es ist halt nicht das riesige Luxusrad, die riesige Industrie wie in Paris und Mailand verständlicherweise. Wir haben halt hier in Berlin auch viele Möglichkeiten, wo Designer sagen, ich zeige nur einmal im Jahr, nicht zweimal. Oder ich mache halt mal einen Showroom und dann wieder einen tollen Modenschau auf dem Laufsteg. Obwohl es ja eigentlich keine Laufstege mehr gibt, es ist ja alles ebenerdig.
Aha, lass uns doch mal ganz zum Schluss wirklich noch kurz über die Mode an sich sprechen. Welche Looks sind dir besonders in Erinnerung geblieben, beziehungsweise was trage ich nächsten Sommer?
Ja, genau. Ich finde ganz toll, bei William Fan, dem Designer, gab es skulpturale Plissé-Oberteile und Kleider. Das finde ich, sollte man sich, wenn man sowas im Schrank hat, sollte man behalten. Oder auch, ich fand es toll, wie sie es eingesetzt haben. Da gab es auch so eine schwarze Blousonjacke mit so traditionell chinesischen Knöpfen, die direkt ausverkauft war. Zum Beispiel nach der Show. Das fand ich schon wieder enttäuschend. Also für die, die es kaufen wollen, gut für ihn. Ja. Laura Gerte, auch eine Zero Waste und Upcycling Designerin, die hat so ganz tolle so strappy Oberteile gemacht und auch aus so Capri-Hosen strappy Sachen. Und zwar ist das so wie eng anliegende Schnüre. Man sieht aus, man würde gar nichts drunter tragen, aber natürlich ist da drunter gewebt wie so ein Mesh und das heißt, man fühlt sich als Trägerin angezogen, aber auf jeden Fall auch sehr sexy, das fand ich toll. Und von dem Kölner Designer Mario Keine, da heißt die Marke, sollte man sich wirklich merken, so perlmuttweiße Hemden, Shorts, Leibchen, das war alles ganz toll. Also auch gerade für Männer, fand ich, kann man sich das immer merken bei Mario Keine Marke.
Also Linda Schildbach hier mit einem Rückblick auf die Berlin Fashion Week. Und falls Sie sich auch ein Bild machen möchten, wirklich von der Handwerklichkeit, du hast es gerade ein bisschen angesprochen, diese Plissés, man kann sich auf der Website der Fashion Week wirklich durchklicken, fashionweek.berlin oder fashionweek.berlin. Und da können Sie sich wirklich durch viele Designs durchklicken. Vielen Dank, Linda.
Gern.
Wenn Sie sich zurückerinnern an die Corona-Pandemie, welche Bilder kommen Ihnen da in den Kopf? Sind es vielleicht die Messehallen mit provisorischen Krankenbetten oder Fotos von den Krankenhäusern, in denen sich Menschen zwischen Schutzfolien umarmen? Oder sind es die Büros mit den Trennwänden, die jetzt manchmal noch traurig im Gang rumliegen? Wir sprechen jetzt über Architektur und Pandemien, über Architektur, Krankheit und Bakterien, über Sick Architecture. Mit Nikolaus Hirsch, er ist Architekt und Gründer der Plattform eFlux Architecture, die Architektur in einen gesamtkulturellen Kontext stellt. Und die hat gerade einen Schwerpunkt, mehrere Autoren zu Krankheit und Architektur und Bakterien. Hallo, Herr Hirsch.
Hallo.
Also die Messehallen voller Krankenbetten, das ist auch ein Titelbild auf Ihrer Plattform gerade. Und ich glaube, mit diesem Bild können viele Menschen etwas anfangen. Ist das auch der Zusammenhang, den Sie selber stellen zwischen Architektur und Krankheit als Architekt?
Ja, unbedingt, weil man als Architekt gemerkt hat bei der Pandemie, wenn man auch auf die Geschichte von anderen Pandemien geschaut hat, wie Tuberkulose und anderes, wie eng Architektur oder räumliche Planung mit der Organisation von Gesundheit oder Krankheit zu tun hat. Also Gesellschaft versucht, mit Krankheiten umzugehen, indem sie Menschen voneinander trennt oder Ansteckungen verhindert durch Raum.
Und Sie haben ja gerade die Geschichte angesprochen. Also Sie sind bis in die Gründerzeit zurückgegangen, also 19. Jahrhundert. Vielleicht sind es so die viele Theater auch, aber ich stelle mir auch diese mehrstöckigen Gebäude, Komplexe vor, oft schön verzierte Gebäude. Was ist in der Gründerzeit besonders gewesen? Corona hatten Sie ja nicht, aber Typhus, Tuberkulose etc.?
Ja, interessant ist, denke ich, für die Geschichte der Moderne und natürlich die Rolle von Architektur darin, ist der Übergang vom 19. Jahrhundert, also was man Gründerzeit nennt, in die Moderne. Also wenn man zum Beispiel in Berlin denkt man sofort an Mietskasernen, die als Ort von Krankheiten identifiziert wurden, mit den ganzen Hinterhöfen, viele Menschen in den Wohnungen, schwere Teppiche, schwere Vorhänge, in denen sich Bakterien ansammeln konnten und Mikroben aller Art. Und die Architektur der Moderne hat ein Programm lanciert am Anfang des 20. Jahrhunderts, in dem sie Licht, Sonne und Luft versprochen hat. Und das ist diese weiße Architektur der Moderne, also auch diese Faszination der Farbe Weiß, also etwas, das sehr klinisch ist, aseptisch, das ist wirklich das Programm der Moderne.
Und ist Sick Architecture, also Architektur, die sich mit Krankheit beschäftigt, dann eher das, was Architektur versteckt? Also Abwasser, Müllentsorgung, Krankheitserreger möglichst nicht mehr in den Vorhängen gestalten?
Ja, darum geht es in der Architektur und auch in der Städteplanung. Ist diese, alles was schmutzig ist, Bakterien in sich trägt, letztlich vom Menschen zu trennen? Also man, zum Beispiel Krankenhäuser wurden mehr und mehr im 19. Jahrhundert außerhalb der Städte angesiedelt. Oder auch ein ganz historisches Beispiel, das erste Lazarett in Europa ist eine Insel in Venedig. Dort hat man die Kranken hingeschafft und sterben lassen, also wirklich abgesondert auf eine Insel. Und eigentlich setzt sich diese Logik fort.
Bis heute?
Bis heute. Ich glaube, besonders stark war das sicherlich im 20. Jahrhundert. Und heute merkt man, und sicherlich auch während der Corona-Pandemie, merkt man schon eine Art von Verletzlichkeit, dass es keine absolute Sicherheit gibt. Und das ist eigentlich der Punkt, der uns interessiert hat. Deswegen haben wir das Projekt und das Buch auch Sick Architecture genannt, also Architektur, die krank ist oder auch krank macht. Weil das interessante Phänomen ist ja, dass der Mensch sich durch Architektur versucht zu schützen von der Umwelt. Und gleichzeitig in diesen Schutzräumen sind wiederum neue Bakterien entstanden, die resistent waren.
Die also, resistenten Keime in den Krankenhäusern
genau.
zum Beispiel?
Also das ist zum Beispiel ein fantastisches Beispiel, weil der Versuch, alles aseptisch zu machen und antibiotisch, hat eben diesen kleinen Kreaturen einen neuen Siedlungsraum verschafft. Also und das ist eigentlich die fatale Ironie an der Geschichte von Architektur, dass dieser Versuch, ein Haus zu bauen, also das beginnt bereits im Neolithikum vor 10.000 Jahren mit den ersten Häusern, die eben auch innen, die Steine wurden verputzt, wie man das heute macht. Und dieser Putz und auch die Farben und der Lehm hatten auch schon eine Art von antiseptischer Wirkung. Gleichzeitig hat man damit eigentlich den Boden geschaffen für die Ansiedlung von neuen Bakterien.
Also Sick Architecture, die krank machen kann und auch vielleicht krank ist bis in unsere heutige Zeit. Ich würde gerne noch über die Bakterien an sich sprechen. Viele denken bei Bakterien ja vielleicht so an Schimmelpilze und Sporen in der feuchten Ecke im Schlafzimmer. An was denken Sie als Architekt? Also wie in Ihrem Schwerpunkt geht es ja auch, dass man mit Mikroben zusammenleben soll. Wie das?
Ja, das ist die These des zweiten Buches, das wir präsentieren werden im Bauhausarchiv. Das ist ein Buch von Beatrice Colomina und Mark Wickley, zwei Architekturhistorikern und Kuratoren aus den USA, die These aufgestellt haben, dass man eigentlich darüber nachdenken muss, wie man jetzt mit Bakterien zusammenleben könnte. Die waren eigentlich schon vor den Menschen auf der Erde, haben sie zuerst besiedelt und die werden auch nicht weggehen. Und die These ist, dass es jetzt abgesehen von Schimmelpilzen in der Wohnung auch Bakterien gibt, die durchaus sinnvoll sind, die man auch, also die uns helfen, gesund zu sein.
Penicillin würde mir da einfallen.
Zum Beispiel. Also es gibt eben solche und solche Bakterien. Insofern ist das eine Art von These, über Baustoffe in der Zukunft auch nachzudenken, in denen sich diese kleinen Kreaturen einnisten könnten und durchaus auch uns Gutes tun können.
Und auch Bausubstanz selber sind?
Und Bausubstanz selber sind. Also da gibt es erste Experimente. Also das ist noch zu früh, um jetzt hier Wohnungsbau in Berlin zu lösen damit.
Aus Pilzen, ja.
Das wird schwierig momentan noch, aber das ist die Spekulation eigentlich. Eher so eine Art von Miteinander. Und das ist ein Motiv, das auch in dem Buch Sick Architecture mitklingt, ist zu sagen, dass im Grunde dieses Absondern von Krankheiten, von einer Norm, die gesetzt wurde, eigentlich nicht mehr der Weg sein kann. Ich gebe ein Beispiel. Man geht ja davon aus, also gerade in der Moderne war wirklich das Idealbild der gesunde Mensch. Und das war meistens, zum Beispiel bei dem Architekten Le Corbusier, der hat eine Art von goldenem Schnitt, also ein Proportionssystem entwickelt. Das nannte er Modulor und das basierte auf einem sehr muskulösen, weißen Mann. Was natürlich erstmal nicht der Normalfall ist. Also man kann sagen, erstmal ist 50% der Menschheit circa sind Frauen. Mhm. Und dann sind die meisten auch nicht so muskulös. Und es gibt auch kleine Kinder, es gibt auch alte Menschen. Also die These, die wir aufgestellt haben in Sick Architecture, ist, dass krank zu sein oder nicht dem Idealbild von Gesundheit zu entsprechen, ist eigentlich der Normalfall bei Menschen. Und man liegt auch sehr viel. Also man steht sehr selten so gut im Saft da, wie sich die modernen Architekten sich das gewünscht haben.
Hätten Sie zum Abschluss vielleicht ein architektonisches Beispiel, wo es geglückt ist, Krankheit, Gesundheit und Architektur zu verbinden?
Was wir sehr stark in den Vordergrund gerückt haben, sind auch Beispiele, wo es um Psychiatrie geht. Also das ist ja auch eine mentale Krankheit oder psychische Krankheit, die von Medizinern über die Jahrhunderte identifiziert wurden, zum Teil auch erfunden. Immer wieder neue psychische Krankheiten, die auch jetzt wieder neu entstehen. Aber dass man diese Psychiatrien öffnet oder Wege findet, die anders zu interpretieren. Also da haben wir einige Beispiele gezeigt, auch aus Belgien, ein sehr berühmtes Beispiel einer Psychiatrie, die eben sehr experimentell mit der Bausubstanz, auch mit dem Wegschließen umgegangen ist.
Also keine Zellen,
genau,
mehr wie früher.
Was natürlich ein sehr heikles Thema ist, aber auch hier wieder der Versuch, sich auseinanderzusetzen und die Krankheiten zu integrieren und auch als etwas Normales zu definieren.
Dann nenne ich jetzt zum Abschluss nochmal die beiden Buchtitel. We the Bacteria und Sick Architecture, übrigens visuell sehr eindrückliche Bücher. Und die kommen von der eFlux Architecture Plattform und Gründer ist Architekt Nikolaus Hirsch, der jetzt gerade bei mir war. Vielen Dank für Ihren Besuch im Kompressor.
Ich danke auch.
In Georgien protestieren die Menschen seit längerem gegen pro-russische Politik, einen Anti-EU-Kurs, gegen diverse umstrittene Gesetze, zum Beispiel gleichgeschlechtlichen Paaren ist unter anderem die Ehe verboten, Adoption und auch öffentliche sogenannte Propaganda für gleichgeschlechtliche Beziehungen. Das heißt auch Pride-Paraden. Viele queere Menschen haben Georgien verlassen. In Tbilisi gibt es allerdings noch eine Straße, in der sie sich sicher fühlen. Hendrik Schütz war dort.
Mitten in Tbilisi, eine kleine Straße gerade einmal 100 Meter lang. Autos quetschen sich an den eng parkenden anderen Autos vorbei. Eine Straße, wie es sie viele gibt in Tbilisi, aber diese hier ist besonders. Und warum, das zeigt sich nachts und am Wochenende. Die Straße ist jetzt voll mit jungen Menschen. Sie stehen vor den Bars, trinken, unterhalten sich und tanzen. Drag Queen Miss Della Pantera ist gerade aus einer Bar gekommen, um sich an der frischen Luft abzukühlen. Sie ist jedes Wochenende hier und ihr bedeutet die Straße besonders viel.
Die kennen alle nur aus Tbilisi's Gay Street. Auf dem Weg hierher, wenn wir im Drag unterwegs sind, dann verstecken wir das. Aber wenn wir dann hier in der Straße sind, können wir ganz offen in Drag rumlaufen. Ich denke, das sagt eigentlich alles.
Die Vaslobani-Straße gilt vielen als der letzte sichere Ort Georgiens für queere Personen. Die Regierung hat vor 2 Jahren ein Anti-LGBTQ-Gesetz nach russischem Vorbild eingeführt. Proteste, Fernsehshows oder Theater, jede zur Schaustellung von Partnerschaft, die nicht dem orthodoxen Weltbild entspricht, wurde aus der Öffentlichkeit verbannt und ist illegal. Angeblich zum Schutz der Jugend und von familiären Werten. Kritiker sind sich aber einig, hier soll queeres Leben unsichtbar gemacht werden. Und die Folgen spürt die Community überall im Land, auch hier in der Vaslobani-Straße.
Wir sind vorsichtiger geworden. Vorher gab es hier queere Events auf der Straße, Demonstrationen und sowas. Solche Dinge finden hier nicht mehr statt, wegen dem Anti-LGBT-Gesetz.
Aber heute Abend und hier in der Success Bar fühlt man sich sicher. Es ist eine Dragshow geplant. Nach ihrem Auftritt macht Lunatic sich an der Bar bequem. Die große, grellblonde Perücke ist etwas verschoben und sie erzählt, wie die Community enger zusammenrücken musste.
Wegen der Situation, die unseren Alltag so sehr verändert hat, haben wir gelernt, uns alle mehr wertzuschätzen und gegenseitig zu helfen.
Abende wie dieser sind für die queere Community wichtiger denn je geworden. Die Stimmung im Land hat sich verändert. Dabei war man schon einmal weiter. Im Juli 2021 plante Tbilisi Pride eine Demonstration für queere Sichtbarkeit. Tausende rechtsextreme und ultrareligiöse Demonstranten stellten sich dem entgegen. Ein Journalist wurde attackiert und starb später im Krankenhaus. Und auch die Vaslovani-Straße blieb nicht verschont. Mariam Kvaratskhelia hat Tbilisi Pride mitgegründet. Wir treffen uns vor dem ehemaligen Büro der Organisation.
Von frühmorgens an haben die rechtsextremen Gruppen tausende Leute, ich denke so 4.000 bis 5.000, verschiedene Straßen blockiert. Und sie kamen auch zu unserem Büro. Sie haben uns attackiert, bevor wir überhaupt angefangen haben. Manche von ihnen sind zu unserem Büro hochgeklettert, sind eingebrochen und haben alles zerstört. Hier ist dieses verrückte Video, wie alles passiert ist.
Mariam Kvaratskhelia zeigt ein Video. Tausende Männer stehen in der kleinen Vaslovani-Straße. Einer klettert eine Regenrinne hoch zum Büro von Tbilisi Pride und reißt eine Regenbogenfahne herunter. Tbilisi Pride gibt es heute nicht mehr. Das Büro steht leer. Die Vaslovani-Straße aber bleibt der Ort für queeres Leben in Georgien. Dazu gehören allerdings heute mehr Graffitis mit homophoben Sprüchen. Und selbst hier kommt es offenbar vermehrt zu Angriffen. Nukri ist 19 und Student. Und vor 2 Tagen, erzählt er, haben 2 Männer ihn und einen Freund erst angepöbelt, um ihn dann ins Gesicht zu schlagen. Er erlitt Prellungen.
In Georgia no one is safe.
In Georgien ist echt niemand mehr sicher, denn du weißt nicht, wann jemand kommt und dich zusammenschlägt.
Trotzdem ist die Vaslovani-Straße für ihn weiter der Ort, wo er sich am sichersten fühlt. Und damit ist er auch nicht alleine. Laut den Barbetreibern waren ihre Partys noch nie so gut besucht. Das merkt auch Nia. Ihr gehört die Success Bar.
Please welcome to the Gay Bar.
Die erste queere Bar Georgiens. Mit ihr hat in der Vaslovani-Straße alles angefangen. Und viele kennen sie als die Mother of Gays.
Es ist wie mit der verbotenen Frucht, weißt du? Je mehr sie verbieten, desto interessanter wird es, desto größer wird der Hype. Mit dem Gesetz haben sie also eigentlich nur noch mehr Widerstand hervorgerufen. Es hat mich stärker gemacht. Ich bin umso entschlossener, bis zum Ende zu kämpfen, weißt du? Denn ohne das Gesetz wäre ich schon längst in den Ruhestand gegangen. Aber jetzt, wo es dieses Gesetz gibt und die Regierung buchstäblich gegen mich ist, werde ich nirgendwo hingehen. Ich werde hier bleiben, bis es vorbei ist.
Aber ein Ende ist derzeit nicht absehbar. Die Regierung Georgiens kann ihren zunehmend autoritären Kurs seit der letzten Wahl nahezu ungehindert fortsetzen und mehr umstrittene Gesetze werden erlassen. Eine Opposition gibt es im Parlament faktisch nicht mehr. Für viele in Georgien wächst die Sorge, dass nicht nur die Freiheit in der Vaslovani-Straße immer mehr verschwindet.
Ein Einblick in die queere Szene in Georgien war das von Henrik Schütz. Selber Tagebuch schreiben kann ja therapeutisch sein, die Tagebücher anderer lesen, durchaus interessant. Man denke da an berühmte Persönlichkeiten. Aber auch Tagebücher, die gezeichnet sind, können einen Unterhaltungswert haben. Es ist gerade eins erschienen von der Wiener Comiczeichnerin und Malerin Janne-Marie Dauer. Ihr neuestes Werk, ein gezeichnetes Tagebuch, trägt den Titel »Die menschliche Wärme des Wäschetrockners«. 450 Seiten. Lara Kalbert hat das Buch gelesen, ist bei mir. Wie kann ich mir das vorstellen? Ein Tagebuch in Comicform? Also jede Seite ist ein neuer Tag?
So ungefähr. Manchmal ist ein Tag auch mehrere Seiten tatsächlich. Es umfasst nämlich das komplette Jahr 2025, also sehr aktuell, sehr, sehr auf den Punkt und ist aus der Sicht der Autorin natürlich gezeichnet und geschrieben. Im Januar zum Beispiel schreibt sie, im Jänner, wie man in Österreich sagt, fühle ich mich wie zu dünn aufgestrichener Aufstrich. So geht es ungefähr los. Also man merkt schon, so Es ist ein bisschen melancholisch. Das Ganze ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten, sehr skizzenhaft. Und ja, der Grundton ist, wie gesagt, melancholisch, aber immer noch vorsichtig optimistisch. Sie schreibt zum Beispiel, das Leben ist schwer, David Lynch ist tot, aber der Himmel ist blau-grau. Also nicht komplett grau. Es ist teilweise sehr schwer leserlich, weil es in dieser Handschrift gekritzelt ist. Da muss man manchmal genauer hingucken, was aber auch dazu führt, dass man eben genauer hinschaut. Und zelebriert damit eben auch das Unperfekte. Es wird oft, sieht man noch Korrekturen, wo was durchgestrichen, was drüber geschrieben ist. Und erkennt dann so in manchen Details, was der Künstlerin auch wichtig war, wenn zum Beispiel das Wort Comic durchgestrichen ist und dann Graphic Novel drüber geschrieben wurde. Das erste Drittel spielt in Bielefeld, da hatte sie eine Artist Residency, dann den Rest in Wien. Und sie endet dann diese Sache in Bielefeld mit: Ein Teil von mir, der immer mehr wächst, je näher das Ende der Zeit hier rückt, will gar nicht mehr weg von hier, nicht mehr zurück in die Realität. Doch es muss zurückgehen nach Wien, zurück in das echte Leben, ins enge Studio, zurück zur Steuererklärung, zu Arztbesuchen, aber auch zurück zu meinen Freunden und zur Comicwelt.
Comics durchgestrichen, okay, ich habe sie auch gerade als Comic-Künstlerin anmoderiert. Ich hoffe, das war okay, aber es klingt ja sowieso nach einem Künstleralltag. Und wenn man sich berühmte Tagebuchpublikationen vor Augen führt, sind das ja oft Zeitzeugenberichte oder etwa bei SchriftstellerInnen kriegt man so einen Einblick hinter die Kulissen des Schreibprozesses. Wie ist das hier? Ist es eine Zeitzeugin des Jahres 2025?
Ja, tatsächlich geht es wirklich eher um das künstlerische Leben als um die politischen oder weltgeschehene Dinge, die da passieren. Also es ist natürlich schon ihr Blick auf die Welt, aber sehr auf die Kunstwelt bezogen. Sie geht zum Beispiel sehr viel ins Kino, aber man merkt auch, dass sie viel unterwegs ist. Sie fährt ständig Zug irgendwo hin, entweder zu anderen Orten, um Leute zu besuchen, um dort Kunst sich anzugucken. Und das hat dadurch immer so eine gewisse Unruhe auch. Und nur ab und zu sieht man dann so ganz spezielle Comic-Seiten, die dann so spezifische Ruhepausen, die sie sich selber verordnet, auch hat. Ansonsten ist es wirklich so, dass das Tempo relativ hoch ist, was das angeht. Aber sie nimmt sich auch die Zeit, über die Zeit, die sie da braucht, nachzudenken. Also, dass sie zum Beispiel viele tote Zeit hat auch oder verschenkte Zeit, die sie
in der Bahn.
In der Bahn zum Beispiel oder im Warten, Verspätungen und so weiter. Aber es geht auch über so ganz banale Sachen, die sie dann so ein bisschen in ein anderes Licht rückt, wenn sie sagt, manchmal ist es so lebenswichtig, eine PDF zu erstellen. Es gibt PDFs, die man abschickt und die den Lebensweg verändern. Zum Beispiel, wenn man sich auf eine Residency irgendwo anders bewirbt. Und dieser Einblick oder ein Blick auf das KünstlerInnenleben beziehungsweise die Kunstwelt in Bielefeld und Wien, das erinnert auch ein bisschen so an die Sachen von Anna Haifisch, die ja mit ihrer Artist-Persona auch so ein bisschen das ironische Fisant beobachtet. Das hat sie ja auch manchmal, wenn sie dann irgendwelche anderen Künstlerinnen zuhört und die dann immer von dem besonderen Moment oder dem erleuchtenden Moment und immer alles ist ein Moment in der Kunst oder wenn sie ihre eigenen Sachen abbaut und dann hört, was so andere Leute sagen. Habe beobachtet, wie vier Finance-Bros ein Selfie vor einer meiner Bilder gemacht haben. Surreal.
Okay, also so eine Gedankenwelt der Künstlerin bekommen wir da, die ja sonst viel so pastellig, atmosphärisch mit Farben arbeitet. Aber wenn ich mir das hier anschaue, dann sieht das wirklich eher wie so ein Storyboard aus. Man muss sich schon wirklich dafür interessieren und reinarbeiten, oder?
Auf jeden Fall. Man muss sich darauf einlassen, weil 450 Seiten sind ja auch nicht so dünnes Tagebüchlein, was man mal eben so weglegt. Aber sie schafft es halt, scheinbar Banales zu vermischen mit Reflexion über sich und die Welt und auch ein bisschen Lebensphilosophie mit reinzubringen und wechselt da oft zwischen Zweifeln, kritischen Selbstbefragungen, manchmal klugen und manchmal auch komischen Alltagsbeobachtungen. Wir hatten gerade schon die Finance Bros. Es gibt so ein paar wirklich lustige Momente, finde ich. Es geht sehr oft auch um persönlich intime Momente, gerade wenn es um ihre neue Beziehung, die sie am Anfang des Buches eingeht, oder ihren Körper, bei dem sie oft beschreibt, wie es ihr nicht gut geht. Und auch natürlich über die Überforderung und Blockade, wenn man irgendwie als Künstlerin im Alltag auch noch andere Dinge machen muss, wie zum Beispiel Wäsche waschen. Und eine Seite hat sie tatsächlich manuell komplett geschwärzt und darunter eine Zeichnung von sich selbst gemacht. Und da steht dann nur, wer ist diese Person, die das geschrieben hat?
So, und der Titel ist jetzt Die menschliche Wärme des Waschtrockners. Aber die maschinelle kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
Ja, also um das noch aufzuklären, es gibt diesen einen Moment, dass die Situation ist, dass die Künstlerin mal wieder krank ist und fühlt sich dementsprechend schlecht und ist aber alleine und erfreut sich dann quasi an der Wärme der Wäsche, die frisch aus dem Trockner herauskommt. Und das ist natürlich schon so ein bisschen ein Sinnbild für die Sehnsucht in dem Moment nach menschlichem Kontakt. Und ich finde halt tatsächlich, je mehr Einträge man liest, am Stück vor allem, desto mehr wird man in diese Gedankenwelt auch reingezogen von Jan-Marie Dauer und kann ganz ohne einen Storyfaden, einen roten Faden, haben, der irgendwie narrativ das Ganze aufrechterhält, so ein bisschen eine komplexe Geschichte eines Jahres im Leben einer Künstlerin bekommen, ohne dass es eben so geschrieben ist wie ein Roman. Und das schärft auch so ein bisschen die Sinne, finde ich, von uns LeserInnen, wenn wir selber im Alltag so kleine Besonderheiten sehen oder Details, die uns dann vielleicht als kurios auftauchen.
Ja, sich mal an einem warmen Handtuch wärmen, das ist doch was Schönes. Also die menschliche Wärme des Wäschetrockners, Tagebuch-Comics von Janne-Marie Dauer, erschienen im Peridot Verlag. 450 Seiten kosten 25 Euro und Lara Kalbert hat es vorgestellt. Danke.